Moin, ihr hört den Interview-Podcast vom Magazin Der Hamburger. Die Extraportion Hamburg-Liebe zum Hören. Ich bin eure Host Regine Marx und ich gehe in dieser Folge mit euch auf den Kiez. Und zwar in eines der ältesten Travestietheater Deutschlands. Ins Pulverfass. Eine Legende, die kurz vorm Sterben war. Henrik Kupfernagel und Max Protsch haben sie gerettet und führen das Theater in die Zukunft. Wie? Das hört ihr in der kommenden halben Stunde. Unterstützt wird diese Folge von Hamburg Ahoi. Vorhang auf.
Wir Schwestern des Burlesque stehen jetzt mit den Schwestern aus Travestie und Drag auf der Bühne. Was mich sehr ehrt, war dieser Ort, wo der Harte kämpft. Und jetzt sind wir auch mit dabei. Das ist schöne Neuzeit.
Moin, moin, Hamburg!
Yves Champagne. Der Burlesque-Star ist mit ihrer Show Pulveresque Teil des Pulverfass-Programms. Eine Cis-Frau in einem Travestietheater, das ist neu. Wie so vieles an diesem Ort. Am Ende dieser Folge verrät sie euch, warum das nicht nur für das Theater, sondern auch für sie persönlich eine Zäsur darstellt. Dranbleiben lohnt sich also. Das Pulverfass. Seine Geschichte ist so bunt wie die Künstler, die in ihm auftraten und auftreten. Mein Kollege Walter Schütz hat sie in seinem Artikel im aktuellen Der Hamburger wunderbar skizziert. Heinz Diego Leas gründete das Theater 1973 am Pulverteich in St. Georg. Eigentlich sollte es eine Disco werden. Zur Eröffnung gab es ein Travestiegastspiel. Die langbeinigen Diven im bunten Glitzerfummel kamen so gut an, dass er das mit der Disco gleich sein ließ. 2001 zog das Pulverfass dann mitsamt seinen Exoten und Paradiesvögeln von St. Georg ins ehemalige Oase-Kino in der Reeperbahn. Für Heinz Diego Leas war nach 47 Jahren Schluss. Er suchte einen Nachfolger für sein Lebenswerk und dafür holte er den Steuerberater Henrik Kupfernagel ins Boot. Der verliebte sich in das Theater und überzeugte wiederum seine Liebe, Max Protsch, mit ihm gemeinsam das Pulverfass zu übernehmen. Das war 2021. Wenig später stieg Musicalproduzent, Autor und Coach Thomas Birkan ebenfalls ein. Zusammen wollen sie die Legende neu beleben. Wie geht das? Max Protsch kennt die Antworten auf diese Frage. Ich habe ihn im Pulverfass besucht, wenige Stunden vor Start der Weihnachtsshow. Fun Fact, den Termin hatte er selbst mit mir per Mail gemacht. Seine erste Frage an mich an diesem späten Nachmittag war, mit wem hast du den Termin gemacht? Mit dir, sagte ich. Und deshalb stieg ich mit einer ziemlich simplen, aber irgendwie in dieser Situation vollkommen berechtigten Frage ein ins Gespräch, nämlich so. Wie geht's dir heute?
Gestresst, aber ansonsten gut.
Du siehst nicht gestresst aus.
Das ist schön. Das ist wahrscheinlich die Restbräune aus dem Urlaub, vermute ich mal ganz stark. Aber ansonsten ist so eine Weihnachtsshow in der Vorbereitung schon nicht ganz ohne.
Was erwartet uns denn in dieser Weihnachtsshow, wenn wir schon mal da reinspringen in dieses Thema? Was war denn das Anstrengende bei dieser Weihnachtsshow?
Also ich glaube, das Anstrengende bei so einer Show ist überwiegend immer der Showwechsel. Wir haben, weil wir ja auch ein privat geführtes Theater sind, dementsprechend halt auch recht wenig freie Tage oder Tage zum Showwechsel, einfach auch wirtschaftlich bedingt. Dementsprechend haben wir bis Montag noch die Pulverlesque gespielt mit Yves Champagne als Host und haben dann am Freitag unsere Premiere gehabt für die Weihnachtsshow. Dementsprechend war der Switch 3 Tage Probenzeit. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also das ist, glaube ich, das, was einem mittlerweile, seitdem wir das Pulverfass übernommen haben, 2021, das, was einen bei all unseren Revue-Shows erwartet, sehr viele Artisten, sehr große Gruppennummern, sehr lange Nummern, die sehr aufwendig sind, mit sehr aufwendigen und großen Kostümen. Das hat sich schon geändert und ist mittlerweile mehr, also internationales Kabarett als klassische Travestie-Kleinkunst.
Ich finde eure Geschichte, du hast es gerade erwähnt, 2021 habt ihr dieses Haus übernommen.
Genau.
Während Corona, müssen wir nicht drüber reden, darüber wurde so oft gesprochen, ja. Da möchten wir eigentlich alle nicht mehr drüber reden, ne? Aber ich finde es wahnsinnig mutig, dass ihr das gemacht habt und ich finde es vor allen Dingen auch mutig, weil du eigentlich ja Psychologe bist.
Ja.
Wie kommt ein Psychologe an diesen Laden?
Über meine bessere Hälfte, also er ist Steuerberater, hat mehrere Kanzleien und hat Heinz dann eigentlich bei Corona-Hilfen im ersten Moment beraten, dann halt im Anschluss, weil Heinz dann immer wieder irgendwie Fragen und Hilfe benötigt hat, bei den Verkaufsgesprächen war dann damit bei und hat dann irgendwann festgestellt, dass eigentlich niemand so richtig Interesse daran hatte, das Pulverfass als Institution fortzuführen. Und fand das dann halt auch sehr schade, weil ich meine, wir haben uns auch damals ja schon fast der 50 genähert. Und dass dann so ein Haus mit der Geschichte dann irgendwie verschwindet, das sollte nicht so sein. Und dann haben wir uns irgendwie zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, ob wir uns das irgendwie vorstellen können. Insbesondere unter diesem Aspekt, dass es ansonsten irgendwie komplett verschwindet. Und haben dann nach vielen Gesprächen und hin und her uns dann mit Heinz zusammengesetzt und uns dann entschieden, dass wir das doch retten wollen. Allerdings halt unter der Prämisse, dass man einige Sachen ändern muss nach den ganzen Jahrzehnten.
Du hast gerade eben gesagt, wir gingen auf die 50-Tour, nicht ihr, sondern
das Haus
ja, geht ja, genau, auf die 50-Tour. Ihr habt in diesem Jahr tatsächlich dieses 50. Jubiläum kraftvoll gefeiert.
Richtig, ja.
Danach warst du wahrscheinlich erstmal urlaubsreif und hast das auch getan. Dieses Haus voller Paradiesvögel, welches Wort beschreibt diesen Ort eigentlich am besten? Gibt es dafür ein Wort?
Ich glaube, so bunt wie das Pulverfass ist und so abwechslungsreich ist es halt schwierig, das alles in ein Wort zu fassen. Also vielleicht am ehesten trifft es das wahrscheinlich, wenn man sagt, es ist magisch, weil immer magisch irgendwie alles mit inkludiert ist. Und ich glaube, genau das ist es. Es ist so mannigfaltig, wie es ist. Es ist so bunt, dann ist es manchmal traurig, dann ist es fröhlich. Also es ist irgendwie alles zusammen. Es gibt unglaubliche Lebensgeschichten der Künstler. Es ist halt irgendwie alles, was halt so ein traditionsreiches Haus irgendwie dann über die Jahrzehnte auch ausmacht.
Hilft es da manchmal, Psychologe zu sein?
Ich glaube, das hilft in jedem Lebensbereich, wenn man das ist oder wenn man da ein Know-how einfach in dem Bereich hat. Allerdings ist mit Künstlern zusammenzuarbeiten schon was ganz Eigenes. Sehr speziell, sehr anders als mit dem klassischen Mitarbeiter. Ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat, kann man sich das auch gar nicht vorstellen. Es ist sehr schön, aber es ist auch sehr nervenaufreibend und manchmal anstrengend und treibt einen zur Weißglut und im nächsten Moment freut man sich dann wieder. Also es ist die gesamte Gefühlswelt.
Das heißt, du hast mehrmals pro Woche so eine Gefühlsachterbahn, ja?
Ja, das Gute ist tatsächlich, dass ich, glaube ich, sehr, sehr analytisch bin und anders als viele Künstler nicht extrem emotional getrieben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Gegenpol, einfach weil man sich ansonsten, Künstler leben von ihrer Emotion, aber durch diese ganzen Emotionen, die dann in so einem Haus auch entstehen, wenn man dann darauf sehr empfindlich reagiert, dann ist das auf Dauer, glaube ich, noch sehr viel mehr belastend. Also es ist dann schon sehr anstrengend. Und da muss man auch einfach mal wissen, wo man was ausblenden muss und was wichtig ist. Und wenn man damit zu einer gewissen Rationalität rangeht, ohne komplett unemotional zu sein, aber ein bisschen rational, um das Ganze wieder einzufangen, ist das immer eine ganz gute Mischung.
Den Schritt jemals bereut, das hier gemacht zu haben?
Nein, bereut nicht. Das ist vorher angesprochen, Corona, klar. Also ich meine, wenn man in Corona so ein Theater übernimmt und dann halt die ganzen Umbauten auch noch macht und jeder weiß, glaube ich, Umbauten, Renovierungen, Neubauten in der Corona-Zeit war Horror. Das Gleiche ging uns natürlich auch so. Wir haben fast ein Jahr über ein Jahr auf der Baustelle gespielt. Das ging auch, kann ich niemandem empfehlen. Da ist es natürlich so, da sagt man nicht, man bereut es, aber man kämpft natürlich immer mit den ganzen Widrigkeiten, die man dann irgendwie, die man vorgesetzt wird oder die einem vorgesetzt werden. Aber bereut haben wir es nie. Nein.
Du machst hier die künstlerische Leitung?
Mittlerweile mit so ein bisschen tatsächlich. Mhm. Also ich bin Geschäftsführer. Mhm. Wir hatten auch einen künstlerischen Leiter, der ist jetzt schon lange krank. Dementsprechend ist dann natürlich ein gewisses Vakuum, was gefüllt wurde mit ganz tollen Mitarbeitern, die wir auch haben und Künstlern. Aber nichtsdestotrotz muss man oder ich in meiner Position dann natürlich immer wieder halt da auch rein und in die Materie und nachjustieren und dass man einfach auch guckt, dass es auch in die richtige Richtung geht. Dementsprechend ist das natürlich jetzt auch notgedrungen ein Part meines Profils.
Ihr habt euch ja auch noch einen zusätzlichen Partner aber auch reingeholt, ne?
Genau.
Thomas Birker,
ja,
der
genau.
Heute nicht bei uns sein kann, weil der auch krank ist.
Der ist auch krank,
richtig. Was stimmt mit diesem Ort nicht, dass so viele Menschen krank sind?
Ich glaube, es ist die Jahreszeit.
Ich glaube auch.
weil du bist ja gesund.
Ja.
Also kann es nicht am Ort liegen.
Also das ist, glaube ich, eher die Jahreszeit und die Grippe- und Erkältungssaison. Richtig, genau. Thomas ist seit Mitte des Jahres bei uns mit im Theater als Gesellschafter und ist verantwortlich quasi für die Dienstag- und Mittwoche. Und weil das sind quasi eigentlich Ruhetage bei uns. Und so ein Theater, was halt Ruhetage ist, halt immer ein bisschen ungünstig. Und da kam es halt sehr gut mit seiner Theatererfahrung, seiner Musical-Erfahrung, dass wir gesagt haben, okay, die Bereiche quasi betreut dann halt eher in der Weiterentwicklung, dass halt diese Tage gefüllt werden mit neuen Musicals, mit Comedy Formaten und er ist dann für die Weiterentwicklung und Ausarbeitung dieser Tage zuständig. Genau.
Das ist eine dieser großen neuen Geschichten, die ihr hier angestoßen habt. Du hast ja schon gesagt, wir übernehmen diesen Ort und führen ihn weiter, aber nicht, wenn wir nicht Dinge ändern können.
Müssen.
Müssen, sagst du sogar. Okay, schließe ich gleich an. Warum denn müssen?
Das Format, was das Pulverfass über Jahrzehnte ausgezeichnet hat, also in dem Sinne halt die klassische Travestie, das bedurfte eines Updates oder einer Neuentwicklung, weil natürlich auch über die Jahrzehnte die Gästezahlen rückläufig gewesen sind. Das Konzept als solches, wie immer, also dieser Spruch ist zwar ein bisschen abgedroschen, aber wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das hat halt auch viele andere alte Travestie-Kabarets und Theater erwischt. Es gibt kaum noch wirklich welche. Wir sind das älteste in Europa. Es gibt noch das Carte Blanche tatsächlich in Dresden. Und das eins der ältesten, das war in Berlin, das Chinou. Und das hat es auch kurz vorm 50. erwischt und das war dann weg vom Markt. Das ist sehr traurig. Aber ich glaube halt, gewisse Konzepte müssen sich immer weiterentwickeln, zwangsläufig. Jetzt haben wir natürlich schon seit Jahren so einen gewissen Hype über Drag und dann gibt es auch das LGBTQ-Plus-Thema, ist sehr präsent, manchmal wahrscheinlich sogar zu präsent, aber dementsprechend und in dieser ganzen Entwicklung muss man halt auch das Showkonzept anpassen. Es war zum Beispiel, finde ich, nicht zeitgemäß, dass man sagt, dass Cis-Frauen eigentlich im Grunde nicht auf diese Bühne gehören. Natürlich bei Sonderveranstaltungen waren immer auch bekannte Künstlerinnen dann wirklich auch auf der Bühne, aber im Grunde im Alltagsbetrieb halt nicht. Und da haben wir gesagt, das funktioniert nicht, das muss halt geändert werden. Es hat uns nicht mehr extrem gut gefallen, dass es quasi nie eine Show war mit einem roten Faden, sondern immer eigentlich zusammengekaufte Einzelacts. Das hat ewig funktioniert. Wir fanden allerdings, dass da angesetzt werden muss, auch mit unserer künstlerischen Direktion, mit dem Christian, und haben halt da gesagt, wir wollen halt wirklich eine richtige Show haben. Wir wollen uns die Acts nicht einkaufen, die im Zweifel dann immer beim nächsten Kabarett das Gleiche aufführen, sondern dass man wirklich sagt, das ist unsere Show, wir brauchen dafür auch eigene Kostüme. Das gab es hier nie. Es gab nie einen eigenen Fundus. Die Künstler wurden immer eingekauft mit den Kostümen. Aber wenn man halt sagt, man hat eine eigene Show, dann kannst du halt nicht den Künstlern sagen, sie sollen ihre Kostüme selber kaufen und mitbringen. Das funktioniert einfach nicht. Dementsprechend hat sich das halt auch geändert. Und es sollte einfach noch mitreißender werden. Also wir haben jetzt mittlerweile ja viele Artisten auch da drauf, Magier, Gesang, alles, das gesamte Potpourri. Und das macht es halt so besonders. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass wir mittlerweile eine ganz andere Gaststruktur haben. Also man kann tatsächlich in der Zielkunden- oder Zielgastanalyse ist das bei uns so ein bisschen dann wirklich schwieriger, weil es so breit ist. Es fängt an ab Anfang 20 oder ab 18 und geht wirklich bis Ende 70 und das durch die gesamten Gesellschaftsschicht. Und das ist halt sehr schön, dass die sich alle hier treffen und Spaß und Freude haben und das Ganze so unglaublich harmonisch und friedlich miteinander.
Es klingt ein bisschen so, als müsste man das eben aus dieser Blase holen, aus der kleineren Blase sozusagen, in eine größere, wenn man so, alles ist ja Blase.
Ja, alles ist eine Blase.
Alles ist irgendwie, jeder hat so seine Blase. Ja. Als ob man sozusagen eine neue Blase ansticht und da Leute irgendwie reinholt. Oder eine größere bastelt, ne? Also sprich, ein größeres Zielpublikum dafür holen.
Ja, also ich glaube generell, das Thema Travestie ist halt sehr angestaubt. Also ich glaube, die meisten, wenn man eine Umfrage machen würde und die meisten ab zwischen 18 und 30 würden wahrscheinlich das mit Travestie nicht mehr wirklich was verbinden. Die mal einige verwechseln sogar Travestie und Transsexualität. Hm. Das ist so. Ja, das ist tatsächlich nicht bei jedem wirklich so gängig, was das eine und das andere bedeutet. Die meisten kommen halt, wenn sie jünger sind, eher mit dem Thema Drag klar. Wobei das halt auch da Unterschiede gibt, aber grundsätzlich ist das halt deutlich präsenter im Mainstream. Und dementsprechend haben wir ja auch unsere Bezeichnung des Theaters angepasst. Also wir sind ja kein Travestie-Kabarett mehr, sondern ein Queer-Varieté. Mhm. Einfach um das Thema auch breiter zu fächern und für viele diverse Künstler die Bühne halt zu öffnen.
Und parallel, da habt ihr Musical-Produktion. Ich habe mir eine angeschaut, Glückliche 90 Minuten. Ich glaube, Thomas kommt auch aus der Persönlichkeitsbildung, aus dieser Coaching-Szene.
Genau.
Das dürfte ihm sehr gefallen haben.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist das auch einer der Inspirationen gewesen, um dieses Musical dann wirklich zu machen. Also die Erfahrung wahrscheinlich im Coaching.
Und ich habe danach mit unserem Nachbartisch sozusagen, also nicht mit dem Tisch, sondern mit den Menschen, die an diesem Tisch saßen, gesprochen. Und die hatten sich schon, also die fanden es gut, die hatten einen netten Abend, aber sie waren überrascht. Sie hatten nicht erwartet, dass das da spielt. Ja. Habt ihr da nicht ein bisschen Sorge, dass ihr ein bisschen eure DNA zu sehr aufweicht, wenn ihr da so einen dann doch relativ krassen Bruch reinbringt zu dem, was dann am Mittwoch folgt oder am Donnerstag oder am Freitag?
Also ich glaube, man muss dann, also ich glaube, es ist immer eine Frage der Außenkommunikation. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir unsere DNA da aufweichen, weil die DNA dafür einfach viel zu stark ist. Das sieht man schon, wenn es alleine Richtung Dienstag und Mittwoch geht. Dieses ganze Haus atmet quasi die Historie und unsere Kern-DNA. Das wird sich dadurch nicht verändern. Das ist richtig, dass der Cut zwischen diesem, oder der Unterschied zwischen diesem Musical und unseren klassischen Revue-Shows schon ein großer ist. Aber ich sehe es halt eher als einen Aufbau eines neuen Theaters in einem alten Theater, wenn man das mal quasi so sieht. Das ist eine Erweiterung, ja. Man muss aber ganz klar sagen, es ist nicht das typische Pulverfass. Das typische Pulverfass sind halt die anderen Tage. Es ist die gleiche Location. Und in dem findet das statt. Und es ist auch eine unglaublich schöne Atmosphäre hier. Aber es ist was ganz anderes Thematisches. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, es ist einfach nur anders. Und das muss man halt einfach wissen und dann kann man auch nicht enttäuscht werden.
Ihr habt also, ich würde nicht sagen, dass sie enttäuscht war. Sie war überrascht und ich denke am Ende dann positiv überrascht. Aber es sind im Grunde dann zwei Theater unter einem Dach sozusagen, wenn man will, oder?
Ja, also genau, in den Bereichen absolut. Man muss aber sagen, es gibt auch sogar, und da sind wir thematisch viel näher an der Pulverlesque, was ja eine Burlesque-Show eigentlich ist, mit Drag oder Travestie-Einschlägen und unserer klassischen Revue-Show, selbst da ist das Publikum sehr unterschiedlich. Also die einen, die in der einen Show sind, heißen nicht, dass es automatisch auch in die andere kommen und umgekehrt. Dementsprechend gibt es halt diese unterschiedlichen Zielgruppen auch vorher schon. Und das ist jetzt einfach nur mal noch eine neue Zielgruppe. Und ich glaube, am Ende, wenn man das gut macht, dann können sie sich auch untereinander befruchten und partizipieren von den einzelnen verschiedenen Veranstaltungen. Man muss es bloß halt gut nach außen verkaufen.
Ja, und das ist für euch natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle.
Ja, das ist gar keine Frage, natürlich.
Denn was ich mich auch gefragt habe, wir haben das Thema Mut schon angesprochen. Mhm. Wie mutig muss man mit Blick aufs Finanzielle sein, um so ein Theater zu übernehmen?
Natürlich, sicherlich. Also das ist klar, das Theater ist nicht klein. Die Renovierung und Co., ich meine, wenn man nicht völlig auf den Kopf gefallen ist, dann macht man sich da halt im Vorwege Gedanken. Nun habe ich nochmal auch ein paar wirtschaftliche Erfahrungen und auf der anderen Seite einen Steuerberater noch mit an der Seite. Also das ist jetzt eine ganz gute Kombination, damit man halt nicht da blindlings in sein Verderben rennt. Also das hat schon alles Hand und Fuß. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Pulverfass als Marke und als Haus einen unglaublich hohen Bekanntheitsgrad hat, nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland. Und es geht halt viel natürlich auch darum, diese Institution eigentlich wieder neu mit Leben zu füllen. Das ist uns gelungen. Aber halt quasi auch bei den vielen Gästen und Menschen, die das Pulverfass kennen, wieder neu ins Gedächtnis zu rufen. Weil viele lustigerweise haben Erfahrungen im Pulverfass, auch vor Jahrzehnten, aber bei nicht jedem ist bisher angekommen, dass es quasi sich so verändert hat. Und lustigerweise ist immer ganz viele Gäste, die wir haben, die halt seit Jahrzehnten hier nicht gewesen sind und jetzt wieder hier sind, sind total überrascht und begeistert, dass es halt so anders mittlerweile ist. Und freuen sich halt wirklich darüber.
Die kennen also, es dann wahrscheinlich noch vom alten Standort in St. Georg.
Genau, vom Pulverteich tatsächlich kennen es wirklich noch viele. Aber auch die, die halt Stammgäste zum Beispiel hier gewesen in den letzten 20 Jahren, 2001 ist das Pulverfass ja hier rübergezogen vom Pulverteich. Selbst die sind total begeistert, weil es mal was anderes ist, was ganz Neues, was es in Hamburg oder in Deutschland so eigentlich nicht gibt. Also wir können das eigentlich streichen, was es nicht in Deutschland so gibt.
Dann streichen wir das einfach.
Ja.
Wir können das eigentlich auch streichen. Thema nochmal Sanierung. Ja. Ihr habt eigentlich da vorne eine wunderschöne Bar geschaffen. Mhm. Nein, da können wir es auch streichen. Es ist wirklich eine wunderschöne Bar dort vorne. Ja. Ne? Gehen da auch Leute einfach rein, um was zu trinken, weil der Vorderbereich jetzt allein schon so hübsch ist? Oder ist das eigentlich gar nicht gewollt?
Doch, das ist absolut gewollt. Wir haben auch bewusst auf den Namen Fröses Theatro Lounge verzichtet. Insbesondere, weil es halt solo als Bar und Restaurant wahrgenommen werden soll und auch wird. Und dementsprechend natürlich auch die Umbauten. Also die Umbauten, die vorne stattgefunden haben, sollten halt das Thema des Saals eigentlich wieder aufgreifen und quasi schon das Erlebnis vorne im vorderen Bereich quasi schaffen. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen. Und dementsprechend haben unglaublich schöne Cocktails. Die Küche ist toll und es wird mehr und mehr halt auch so wahrgenommen. Das hat alles so ein bisschen, war alles ein bisschen zäh, weil durch die Umbauten und es war lange zu, weil wir ewig gebraucht haben, bis es dann mal irgendwie offen gewesen ist. Das tat halt so schon weh. Aber jetzt wird es Stück für Stück mehr belebt und das freut uns natürlich sehr.
Und da soll es ja auch nicht enden. Du sagtest ja schon, hier wird ja eigentlich immer irgendwas saniert, aber ich glaube, das gehört zu einem Betrieb dazu.
Ganz normal, ja.
Aber draußen soll auch so richtig saniert werden, ne? Also derzeit ist es ja die innere Verpackung, die getuned wird, aber draußen wird 2024 auch nochmal Hand angelegt.
Muss. Und ganz dringend sogar. Ich glaube, die Entscheidung grundsätzlich, man sagt, man fängt erst drin an und macht es halt innen ansprechender oder zeitgemäßer und fängt dann draußen, dann ist, glaube ich, die deutlich klügere Variante, als es umgekehrt zu machen, weil ansonsten die Erwartungen sehr hoch sind, dann kommt man rein und ist dann enttäuscht. Jetzt kommen sehr, sehr viele Gäste von außen rein und sind sehr überrascht, weil wenn man es von draußen sieht, tatsächlich das so ein bisschen noch so ein Dornröschen eigentlich mehr oder minder ist. Genau das soll halt stattfinden. Es soll halt außen auch sichtbar sein, was sich innen quasi getan hat und wo halt auch die Reise stilistisch und showtechnisch hingeht. Und da sind wir gerade in der Planung und dann auch Stück für Stück in der Umsetzung.
Kannst du denn schon ein bisschen erzählen, wie das stilistisch dann aussehen wird? Was wird sich denn da ändern? Nur so ein bisschen.
Naja, wir sind jetzt ja also quasi auch im Vorderbereich. Es ist ja eine große Anlehnung an die 20er Jahre, an den Art Deco-Bereich. Hat so ein bisschen was von dem Great Gatsby, aber nicht ganz so abgenutzt, weil dieses Thema Great Gatsby gab es halt schon in den letzten Jahren immer wieder und auch insbesondere die Schriften des Art Deco sind häufig zweckentfremdet worden und man kann sie kaum noch sehen. Ich finde, das ist uns deutlich besser gelungen, halt auch um dieses Puffige so ein bisschen mit dem ganzen Samt und das Kabarett halt einzufangen. Ich meine, wir sind auf der Reeperbahn, da muss man halt auch authentisch bleiben und ich glaube, das ist ganz schön geworden. Und genau das wird sich vorne halt auch widerspiegeln, dass es halt diese Elemente, die es in dem Restaurant und im Barbereich gibt, vorne auch, also in der Außenfassade aufgegriffen werden. Das neue Logo wird sehr präsent sein, oben am Haus. Wir haben ja auch einen Logowechsel gehabt, der auch dringend nötig gewesen ist und ich glaube auch zeitgemäß und die Historie auch trotzdem eingefangen hat in diesem neuen Logo. Und es wird dunkler draußen, es wird mehr Gold geben, es wird deutlich catchier sein, weil das ist genau das, was uns momentan fehlt. Wenn man draußen lang geht, denkt man so ein bisschen, oh, ist eher grau in grau und nicht so ganz. Es ist sprüht nicht draußen das oder es sagt nicht das aus, was einen drinnen erwartet an Vielfalt, an Glitzer, an Paillette, an Samt, an Gold, an alle möglichen.
Ihr geht ein bisschen unter gerade, ja.
Ja, genau. Wir gehen außen total unter. Wenn wir uns das Ganze auf dem Kiez vergleichen würden mit dem Interieur oder mit der Inneneinrichtung, dann wäre das komplette Gegenteil der Fall. Aber ja, in der Außendarstellung draußen des Hauses gehen wir tatsächlich unter. Und das ist sicherlich auch ein Problem, wessen wir uns bewusst sind.
Was erwartet uns denn sonst so in den kommenden Wochen und Monaten im Neujahr hier? Hast du da schon was, worauf du neugierig machen kannst?
Ja, also unser ganzes Programm ist schon mittlerweile online. Wir haben das gesamte Jahr 2024 natürlich schon durchgeplant. Wir starten eigentlich im Januar mit einer Pulverlesque. was wir immer im Januar machen, also von Eve gehostet, Eve Champagne. Das ist unsere Januar-Show, wo wir ins Jahr starten. Und dann haben wir 3 Monate Grand Hotel Pulverfass, was sehr beeindruckend, glaube ich, werden wird. Die Kostüme sind unglaublich, wieder mal. und das Ganze wird sich halt abspielen. Das ist, die Bühne wird halt wie das, also Pulverfass als Hotel sein, und dann wird es unterschiedliche Räumlichkeiten geben, wie die Bibliothek, wie einen Speisesaal, wie einen SM-Raum, und das Ganze halt zusammengefasst in dieser Geschichte, dass es halt ein Grand Hotel ist. Das gab es so auch noch nicht. Bin sehr gespannt. Wird super werden. Dann haben wir wieder eine Show dazwischen. Das ist wieder eine Pulverlesque, dann für einen Monat im Mai. Und dann haben wir 3 bzw. 4 Monate Colors of the 90s. Also alles unter dem Motto 90er Jahre. Es wird sehr bunt, es wird sehr laut, es wird sehr abgedreht, und ich glaube, es passt super zur Wahl, zur Sommerzeit, zur Pride-Zeit. Das wird grandios.
Das hört sich wirklich fantastisch an. Wie sehr bist du Rampensau? Sieht man dich auch nochmal irgendwann auf der Bühne?
Nee, ungerne tatsächlich. Also natürlich, wenn es denn sein muss, bin ich auch gerne auf der Bühne. Aber ich lasse dann tatsächlich denen gerne den Vortritt, die es gut können und die sich da sehr wohl drauf fühlen. Ich bin natürlich über die Jahre auch sicherer geworden auf der Bühne und habe da jetzt keine Berührungsängste. Aber ich muss mich nicht zwangsläufig in den Vordergrund drängen. Ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Wo liegen wir da finanziell bei den Ticketpreisen? Konzertpreise sind ja wahnsinnig angestiegen. Womit muss man rechnen, wenn man hier reingehen möchte, zum Beispiel in die Pulveresque-Show oder Weihnachtsshow?
Also wir fangen an quasi, es variiert immer nach Tagen, die wir, also von Donnerstag, Montag und Sonntage sind eine Preiskategorie, Samstag wieder eine andere und Freitage auch. Wir fangen insgesamt die günstigste Platzkategorie am Donnerstag zum Beispiel um 39 Euro an, und das staffelt sich dann halt wie bei allen anderen Theatern auch nach oben bis zur ersten Reihe. Das ist natürlich die teuerste Kategorie, wenn man halt ganz, 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 ganz nah sitzen möchte. Und ansonsten haben wir jetzt zum Beispiel auch in der Weihnachtsshow an den Sonntagen, an den Montagen und an den Donnerstagen eine ganz spezielle Ticketkategorie. Da zahlt man, da kriegt man quasi eine Bestpreis- oder Bestplatz-Ticket kauft man sich und zahlt halt das, was man bereit ist oder was man zahlen kann. Damit geben wir insbesondere auch in der Weihnachtszeit jetzt den Gästen die Möglichkeit, die vielleicht nicht ganz so viel Geld haben, um sich genau auch sowas mal unsere Shows anzugucken und hier reinschauen zu können und irgendwie Teil dieser zauberhaften Welt sein zu dürfen. Und wenn es halt 10 Euro nur geben können, dann sollen sie gerne für 10 Euro kommen, und dann freuen wir uns sehr, sie hier zu haben.
Ich habe eine letzte Frage an dich. Die stelle ich jedem Gast. Ah. Wenn du dir vorstellst, so, du bist hier in Hamburg, du müsstest diese Stadt verlassen, und zwar für eine längere Zeit, und du hättest noch 24 Stunden in dieser Stadt, was würdest du in diesen 24 Stunden anstellen?
Ei. Okay, also marketingtechnisch würde ich natürlich auf jeden Fall ins Pulverfass gehen, aber was soll ich jetzt auch anderes sagen? Nein, ansonsten, also ich bin Hamburger, ich würde, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie mir einen Sonnenuntergang im Treppenviertel irgendwie angucken, um über die Elbe schauen. Ich würde ganz früh morgens an der Alster spazieren gehen, wenn noch nicht so wahnsinnig viele Menschen unterwegs sind. Ich finde, Hamburg hat so unglaublich viele schöne Spots abseits von auch dem typischen touristischen, insbesondere wunderschöne Natur. Und ich glaube, ich würde das weniger von besonderen Location abhängig machen, als mehr diesen gesamten Spirit dieser Stadt eigentlich einzusaugen. Insbesondere, wenn es den Sommer geht, da ist Hamburg halt einfach unglaublich schön. Ich bin sehr gerne Hamburger. Ich muss allerdings sagen, im Winter wird es schwierig mit den ganzen grauen Tagen. Dementsprechend liebäuge ich schon wieder mit dem Frühjahr und dem Sommer, denn da gibt es, glaube ich, kaum eine schönere Stadt.
Es bleibt also bunt im Pulverfass, und es wird sogar noch bunter. Ein schönes Stück Neuzeit, sagte Eve Champagne zu Beginn dieser Folge. Sie moderierte an diesem Abend The Magical Christmas, die große Weihnachtsshow, und hat sich trotzdem die Zeit genommen, vor der Aufführung noch ganz kurz mit mir zu sprechen.
Aber bevor wir ihr die Bühne übergeben oder das Mikro, muss ich noch etwas richtigstellen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich bin mit den Wochentagen ein wenig durcheinander geraten. Ich möchte das kurz korrigieren, bevor wir weitermachen. Dienstags und mittwochs finden Musicals statt im Pulverfass. Montags läuft derzeit unter anderem die Weihnachtsshow. Entschuldigt diese Ungenauigkeit. Und jetzt kommt die Queen des Hamburger Burlesque. Yves Champagne.
Hi.
Hi. Du warst vorher bei Olivia Jones ja sehr lange. Da bist du jetzt nicht mehr, ne?
Nee, ich bin nach 10 Jahren bei Olivia Jones im September 2021 ausgestiegen. Ehren, wem Ehren gebührt. Ich habe von der Meisterin gelernt. Aber es war Zeit, mich zu emanzipieren und mit eigener Produktion, meiner ersten eigenen Produktion, auf eine große, legendäre Bühne zu kommen. Und das ehrt mich natürlich sehr, dass ich hier die Chance bekommen habe und das auch sehr erfolgreich ist.
Krass, also es ist eine Form von Zäsur für dich selber und eine Form von Emanzipation, wie du selber gerade
sagst. Absolut. Und das freut mich auch, weil wir werden halt gegenseitig inspiriert und wir wachsen alle zusammen. Ob es nun jetzt die Tänzer hier sind, die Sänger, wir kooperieren zusammen, machen zusammen Shows, entwickeln halt Acts. Und das ist total spannend. Und von Make-up-Tipps, die wir uns gegenseitig geben, bis zu Kostüm-Tipps. Also und auch nach 20 Jahren Bühne habe ich noch längst nicht ausgelernt. Und ich freue mich über jede Inspiration oder alles, was ich dazu lernen kann, um noch cooler und lustiger und unterhaltsamer zu werden.
Ich weiß gar nicht, ob das so möglich ist, aber ihr werdet ja alle voneinander lernen, sie also auch von dir. Du sitzt schon halbfertig vor mir. Wie lange arbeitest du an diesem Gesamtoutfit, das du heute Abend als Moderatorin, du springst ja ein, tragen wirst?
Ich muss sagen, jetzt dauert es eine halbe Stunde länger normalerweise mit Frisur und Bühnen-Make-up sind es 2 Stunden. Ich bin jetzt bei 2,5 Stunden, weil das jetzt das 2. Mal ist in 3 Monaten, dass ich ein Beauty-Make-up mache. Vorher hatte ich meine Pulverlesque Circus Edition und die Halloween Edition. Da war ich als Walküre unterwegs oder Beetlejuice oder halt als Clown. Da geht so ein Make-up ganz schnell und jetzt wieder in schön zu wechseln, fällt mir schwer und es fühlt sich sehr unnatürlich an. Aber es ist auch wieder schön, zurück zu sein.
Ah, sehr schön. Okay. Es fühlt sich unnatürlich an, weil
ja, ich bin halt The Rockstar of Burlesque, das ist mein Untertitel. Ich bin so eine Rampensau und dann passte ein Valkyren-Make-up und ein Beetlejuice-Make-up wie an Halloween eher zu meinem natürlichen Habitus, anstatt so ein Beauty-Make-up. Und was sehr spannend ist, ist, dass ich zum ersten Mal eine Revue moderiere nach 20 Jahren Bühne und auch zum ersten Mal versuche, souverän, charmant und bezaubernd durchs Programm zu führen. Das heißt, ich bin in meiner Sprache sehr rude, würde ich sagen. Ich nenne das immer gerne Vulgärlyrik, was ich ausspreche, denn in meinen Shows spreche ich Dinge aus, die jeder kennt, aber sich nicht traut auszusprechen. Und hier ist es eine kitschige Weihnachtsshow und ich versuche, mich daran zu halten. Das fällt mir sehr schwer, das ist eine Herausforderung.
Ah ja, gut. Gibt es eine Strichliste, die jemand führt, wenn du es nicht geschafft hast?
Ja, also es laufen Wetten innerhalb des Hauses und ich soll das gestern sehr souverän zum ersten Mal in meinem Leben gemacht haben, bis die technische Panne kam. Aber ich habe das Publikum gefragt, ob es okay wäre, wenn ich ihnen halt ein bisschen Obszönitäten an den Kopf werfe, da ich ja auch Kiez-Tour für die Kiez-Jungs mache. Hm. Und meine Kiez-Tour heißt The Guided Kiez-Tour bei Yves Champagne. Und da erzähle ich über sexuelle Fakten auf wissenschaftliche Sachen. Also es hört sich meistens immer so obszön an, ist aber halt ein wissenschaftlicher Fakt und ich mal das Fest der Liebe, das ist Weihnachten und darum geht's auch um Nächstenliebe und Eigenliebe.
Weihnachten, gutes Stichwort. Wie wirst du Weihnachten feiern?
Oh, ganz traditionell bei meinen Eltern. Ich habe ein fantastisches Familienhaus. Meine Eltern sind seit über 50 Jahren verheiratet. Ich habe einen 10 Jahre älteren Bruder und die haben einen Hund und die leben in einem Tiny House bei Soltau. Und dann als polnische Einwandererfamilie haben wir dann 12 Gerichte auf dem Tisch. Und Geschenke gibt es seit über 20 Jahren nicht mehr, weil wir schenken uns gegenseitig über das ganze Jahr über was. Sondern das Einzige, was ich immer dann mitbringe, sind leere Tupperdosen, die ich dann unter Weihnachtsbaum lege. Und meine Mama jedes Jahr schimpft und ich so, ich will die aber befüllt nach Hause mitnehmen.
Dann wünsche ich dir heute Abend viel Erfolg.
Dankeschön.
Dass es eine kleine Strichliste sein wird, eine interne. Und ganz, ganz viel Spaß und danke, dass du die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für das Interview.
Lust auf Theater? Einen Vorgeschmack findet ihr im aktuellen Der Hamburger. Neben Walter Schütz' Text findet ihr dort wunderbare Aufnahmen hinter und vor den Kulissen von der Fotografin Julia Schwendner. Das macht wirklich Spaß, sich das anzuschauen. Ich packe euch den Link wie gewohnt in die Shownotes. Wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Eine kleine Bitte hätte ich noch. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte, wenn noch nicht geschehen, und schenkt uns eine positive Bewertung auf eurem Lieblingskanal. Damit bereitet ihr uns und unseren Gästen eine Riesenfreude. Danke. Danke auch an Max Protsch und Yves Champagne, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, und an Laura Matamorosch, die das Cover-Artwork verantwortet. Und natürlich an das gesamte der Hamburger Team. Und an euch. Mein Tipp, bleibt dran. Die nächste Folge erwartet euch am 15. Dezember. Es wird schwindelerregend. Wir erklimmen den Hamburger Medienbunker in der Feldstraße und erfahren, warum dieses Projekt so spektakulär ist und warum Großstädte wie Paris mit Spannung nach Hamburg schauen. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds & Pods, Studio für kreative Audioformate Hamburg und dem Magazin Der Hamburger. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an redaktion@derhamburger.info oder an hello@soundsandpods.studio. Für heute sage ich Tschüss, schwimmt nicht so weit raus und passt auf euch auf. Ahoi!